NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
J'avais 8 ans quand il a été arrêté.
Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater verhaftet wurde. Ich wusste, dass er in der Resistance war. An dem Tag, als er verhaftet wurde, ging er morgens zur Arbeit und am Abend ist er nicht zurückgekommen.
Eines von vielen Schicksalen aus der Hitlerzeit, in diesem Fall aus der Zeit der deutschen Besatzung in Frankreich. Was damals geschah, hat in vielen Familien tiefe Spuren hinterlassen, in Deutschland und in anderen Ländern. Und übrigens nicht nur in den Familien der Opfer, sondern auch in denen der Täter. Wie heute, 75 Jahre nach Kriegsende, Nachkommen von Opfern und von Tätern ins Gespräch kommen, das beschreiben wir heute hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem blicken wir zurück auf einen Aufstand in Prag in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Zuerst aber zu dem zeitgeschichtlichen Ereignis, in dem wir mittendrin stehen, zu der Corona-Pandemie. Das ist sozusagen Geschichte live, mit allen Vor- und Nachteilen. Wir alle sind Zeitzeugen und werden vielleicht noch unseren Enkeln erzählen, wie es damals war, als sich innerhalb von Wochen der ganze Alltag verändert hat. Andererseits sind die Dinge, wenn man so mittendrin steht, immer ziemlich unübersichtlich und der Ausgang offen. Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb sind mal einen Schritt zurückgetreten und gehen der Frage nach, ob das, was wir gerade erleben, nur eine Episode ist oder doch ein tieferer Einschnitt.
Eine kleine Wohnstraße in Hamburg an einem Tag im Corona-Ausnahmezustand. Nach dem Vorbild der Balkonkonzerte in Italien tritt um 18 Uhr ein Musikerpärchen mit Kontrabass und Sopransaxophon auf seinen Balkon und spielt Beethovens Ode an die Freude, begleitet von Flöte und Cello spielenden Nachbarn vor Balkontüren auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Danach gibt es als Zugabe noch einen Soul-Song. Ein kreativer Kulturersatz, wenn sonst alle Bühnen geschlossen, eine Art des Zusammenseins, wenn sonst alle Kontakte reduziert sind. Lebensfreude in einer Situation, für die die Kanzlerin in ihrer Fernsehansprache vom 18. März einen dramatischen Ton setzt.
Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
So dürfte es sich für die meisten anfühlen. Zumindest in den Teilen Europas, in denen die Menschen seit 1945 keinen Krieg und keine Umstürze erlebt haben. Der französische Präsident Macron sah sein Land bei der Eindämmung der Pandemie dennoch in einem Krieg. Aber Vergleiche wie diese taugten wenig, meint der Sozialwissenschaftler und Publizist Klaus Leggewi.
Da gibt's keinen Feind, keinen Aggressor wie in den beiden Weltkriegen. Auch wenn man tatsächlich eine unüblich hohe Zahl von Todesfällen erwarten muss. Und wir reden ja jetzt gerne auch von der Katastrophe. Aber in dem Sinne ist es auch keine Katastrophe. Damit meinen wir ja in der Regel ein eher punktuelles Ereignis.
Historische Vorläufer seien da eher Pandemien, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.
Am ehesten ist es die spanische Grippe, die berühmte Grippewelle, die 1980 bis 20 um die Welt ging, ja Millionen von Menschen dahin gerafft hat.
Wobei damals der Ausnahmezustand des Ersten Weltkrieges den Krankheitsausbruch überlagerte. Einzelne US-Städte beispielsweise schlossen Schulen und verboten öffentliche Veranstaltungen. Aber weltumspannende Kontaktsperren gab es vor 100 Jahren nicht. Im Gegensatz zu heute.
Die ganze Universität bereitet sich auf den Shutdown vor.
Eine Audionachricht aus einer Bibliothek der Ruhr-Universität Bochum.
Das ist schon ziemlich abgefahrene Situation. Ich bin jetzt hier auch sozusagen völlig allein in der Bibliothek, bis auf zwei Menschen, die hier noch arbeiten, die noch gerade da sind. Studierende sind überhaupt nicht mehr zu sehen. Auf dem ganzen Campus herrscht quasi Totenstille.
Das Tondokument findet sich im Coron-Archiv, einem frei zugänglichen Online-Portal, auf dem alle, die es wollen, ihre Eindrücke aus der Corona-Gegenwart hochladen können, seien es Texte, Fotos, Videos oder Töne. Ende März haben es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen freigeschaltet. Später einmal soll das Archiv der historischen Erforschung der jetzigen Ausnahmesituation dienen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt heute hier der letzte Tag ist, der ohne eine Ausgangssperre auskommt.
Spekuliert der Mann aus der Unibibliothek in Bochum am 17. März. Dazu ist es in Deutschland nicht gekommen, wohl aber zur weitgehenden Stilllegung des öffentlichen Lebens und damit auch zu in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellosen Grundrechtseinschränkungen. Ohne großen Protest, wie es ihn etwa 1968 gegen die damaligen Notstandsgesetze in Westdeutschland gab. Bedenklich findet das Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. In der Diskussionssendung Redezeit auf NDR Info sagte er schon im März:
Ich glaube, wir brauchen wachsame Demokraten genauso, wie wir gute Virologen brauchen. Und Gesellschaft und Demokratie leben doch und bestehen aus dem, was jetzt Sozialkontakt heißt und was jetzt auf einmal rigoros vermieden werden soll. Mhm. Da muss man verschiedene Meinungen hören. Das fehlt mir bislang. Mhm.
Und das fehlt auch der Schriftstellerin und studierten Juristin Julie C. In einem Interview mit Prantls Süddeutscher Zeitung sagte sie: Wer an der Verhältnismäßigkeit und Alternativlosigkeit der Grundrechtseingriffe zweifle, befinde sich gerade in einer misslichen Lage. Zitat:
Die allermeisten von uns verstehen, dass es notwendig ist, etwas gegen das Virus zu unternehmen. Aber vieles von dem, was passiert, erscheint einem unlogisch, überstürzt, undemokratisch. Dagegen würde man gern aufbegehren. Aber dann wird einem gesagt, dass man sich schuldig macht an möglichen Opfern, wenn man nicht mitspielt. Das ist ein unnötiges Dilemma zwischen Menschenrechten und Menschenleben.
Für Sozialwissenschaftler Klaus Leggewie ist hingegen klar:
Die öffentliche Debatte, die in Parlamenten, aber auch in der Zivilgesellschaft, die ist meines Erachtens nicht im Mindesten eingeschränkt.
Auch wenn große Demonstrationen auf der Straße gerade nicht möglich sind.
Und insofern habe ich im Moment relativ großes Vertrauen, dass wir diesen Ausnahmezustand, den kein Staat verhängt hat, sondern der Folge einer schwerwiegenden Pandemie ist, dass wir den auch wieder zurückgebogen kriegen. Das ist ja nicht für ewig.
Vielmehr zeige sich jetzt auf ganz erstaunliche Weise, dass, anders als beim großen Menschheitsthema Klimawandel, die Politik schnell handeln und die Gesellschaft sehr viel aushalten könne.
Hier sind wir im Blick darauf, dass wir Todesfälle möglichst vermeiden wollen, was ich sehr richtig finde. Hier sind wir bereit, bestimmte Opfer zu bringen. Hier sind wir bereit, auch große Risiken wirtschaftlicher Art einzugehen. In der Klimakrise haben wir das bisher so nicht getan.
Und eine Diskussion über diesen Widerspruch vermisst Leggewie bisher.
Was im Moment im Grunde genommen zu entscheiden wäre und bei einer etwas visionäreren Politik auch längst sozusagen ja, der Bevölkerung zur Debatte vorgelegt worden wäre, ist, ob wir jetzt mit dem berühmten Hochfahren, was wir jetzt gerade sehr behutsam tun, ob wir damit meinen, alles zurück auf Null oder investieren in Bereichen, die die nächste Krise, die größere Krise vielleicht, nämlich die Klimakrise, eventuell noch abwenden können.
Dies könnte eine der Möglichkeiten sein, wie wir die Corona-Pandemie einmal aus der historischen Rückschau betrachten werden. Nicht nur als Episode, sondern als eine vielleicht auch produktive Zäsur.
Die Corona-Pandemie als zeitgeschichtliches Ereignis, das war ein Beitrag von Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb. Das Nachdenken über die Bedeutung dieser Krise geht ja sogar bis in die Leserbriefspalten der Zeitungen. Was zum Beispiel den Schock betrifft, mit dem der Glaube an die Unverwundbarkeit der modernen Zivilisation zerrissen wird, spricht ein Leser vom Titanic-Moment des 21. Jahrhunderts. Und sicher wird das alles auch Folgen für unsere Alltagskultur haben, vielleicht ja nicht nur negative. Zum Beispiel könnte die neue, distanziertere Art des Schlangestehens unserer drängeligen Gesellschaft durchaus guttun. Andererseits, so schreibt eine Leserin, vermitteln wir unseren Kindern jetzt das Grundgefühl, dass andere Menschen eine Quelle von Gefahren sind. Und sie fragt nach dem langfristigen Preis, den wir dafür zahlen. Auch ein guter Punkt, muss man zugeben. Jedenfalls werden spätere Historiker und Sozialpsychologen viel zu tun haben. Jetzt ein Blick 75 Jahre zurück in die Endphase des Zweiten Weltkriegs, genauer gesagt nach Prag. Eigentlich, könnte man denken, war Ende April, Anfang Mai 1945 alles entschieden. Die alliierten Truppen rückten an allen Fronten vor, die Wehrmacht musste überall zurückweichen. Wenn man genauer hinschaut, war die Sache allerdings oft noch äußerst kompliziert. Zum einen gab es da ganz unterschiedliche Truppenbewegungen, vor allem aber bestand immer noch die Gefahr, dass quasi in letzter Minute noch ganze Städte zerstört werden konnten, so wie das ja mit Warschau geschehen war. Diese Gefahr gab es auch im Fall von Prag. Wie die Stadt dann doch diesem Schicksal entging, darüber hat Peter Lange unter anderem mit einem tschechischen Historiker gesprochen.
Prag, Anfang Mai 1945. Die Stadt ist voller Gerüchte. Die US-Armee steht im Westen schon vor Pilsen. Die Tage der deutschen Besatzung sind gezählt. Am 4. Mai werden auf den Straßen deutsche Hinweisschilder abmontiert. Die Straßenbahnfahrer weigern sich, deutsche Münzen anzunehmen. Am Morgen des 5. Mai wird im Rundfunk auf einmal Tschechisch gesprochen. Wenig später sind dort Schüsse zu hören. Angehörige des tschechischen Widerstands haben den Sendebetrieb übernommen. Der deutsche Intendant hat Soldaten ins Funkhaus gerufen. Es kommt zum Kampf. Wir rufen tschechische Polizei, Gendarmen und Soldaten. Kommen Sie sofort ins Rundfunkgebäude. Wir rufen alle Tschechen um Hilfe für den tschechischen Rundfunk. Kommen Sie möglichst schnell. Es ist der Beginn des Prager Aufstands. An den öffentlichen Gebäuden werden tschechoslowakische Fahnen gehisst. Die Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren.
Am 5. Mai de facto diese spontane Beflaggung der Stadt. Das ging von unten. Da spielten auch spontan entstandenen Gewerkschaftsorganisationen etc. eine Rolle.
Erklärt der Historiker Miroslav Kunstadt. Dem organisierten tschechischen Widerstand kommt die Erhebung ungelegen. General Karel Kuttelwascher, der Chef der bewaffneten tschechischen Sicherheitskräfte im Protektorat, findet, dass der Aufstand Sache des Militärs sein sollte. Aber am Abend des 5. Mai sind der Rundfunk, das Rathaus und andere wichtige Schaltstellen in der Hand der Aufständischen. Der Nationalrat meldet sich als neuer Machthaber über den Rundfunk. Die Protektoratsregierung Hacha und Wienert hat ihre verräterische Tätigkeit beendet. Sie waren 6 Jahre die Marionetten der Deutschen und haben die Interessen des tschechischen Volkes nicht verteidigt. Ihre Regierung ist aufgelöst. Das tschechische Volk nimmt seine Angelegenheiten in die eigenen Hände. Auch auf der deutschen Seite gibt es mehrere Akteure, die ebenfalls Zeit brauchen, um auf die neue Lage gemeinsam zu reagieren.
Wenn Karl Hermann Frank als deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren in Flensburg von der Regierung Dönitz einen Auftrag erhalten hatte, die Macht in Prag in Ruhe zu übergeben, um den Transfer oder um die Flucht der verbliebenen Wehrmachtssoldaten nach Westen zu den Amerikanern zu ermöglichen, dann hatte es der Frank nicht einfach. Der war eigentlich in diesen Verhandlungen nicht schon so maßgebend.
Maßgebend ist General Rudolf Toussaint, der Kommandeur der Wehrmachtstruppen, der auch verhandeln will. Denn er ist daran interessiert, dass seine Soldaten in amerikanische und nicht in sowjetische Gefangenschaft kommen. Maßgebend ist aber auch ein General der Waffen-SS, der mit mehreren Divisionen außerhalb von Prag steht. Der will weiter kämpfen.
Hier gab es dieses Kommando von General von Brückler und das war vom 5. Mai Abend. Das ganze Nest muss brennen, also sozusagen Prag als letzte deutsche Festung nach dem Vorbild von Warschau oder Breslau zu behandeln.
In der Nacht zum 6. Mai rücken Kolonnen von Wehrmacht und SS auf das Zentrum von Prag zu. Am frühen Morgen kommt es an den Zufahrtsstraßen am Rande der Innenstadt zu schweren Gefechten mit den tschechischen Verbänden. Maschinen der deutschen Luftwaffe bombardieren mehrfach das Stadtzentrum. Der Aufstand droht zu scheitern. Der Rundfunk sendet Hilferufe.
Raha calling. Calling the Army of United States.
Die US-Armee solle Panzer und Soldaten von Pilsen nach Prag schicken. General Patton wäre dazu bereit, aber Oberbefehlshaber Eisenhower hält sich an die Abmachung mit der Sowjetunion. Die US-Truppen bleiben in Pilsen. In seiner Not ruft der Nationalrat die Zivilbevölkerung in Prag zum Barrikadenkampf auf. Parallel verhandelt er mit der sogenannten russischen Befreiungsarmee, ein Verband ehemals kriegsgefangener sowjetischer Soldaten, die unter der Führung von General Vlasov auf deutscher Seite kämpfen. Sie müssen wegen Kollaboration um ihr Leben fürchten.
Die Positionen der Vlasov-Armee waren im Südwesten und die waren imstande, diesen Fortgang der Wehrmacht von der Richtung Příbram zu behindern.
Um sich zu retten, wechselt ein Teil der Vlasov-Armee tatsächlich die Seite und stellt sich am 6. Mai den deutschen Verbänden entgegen. Bis zum Abend kämpfen sie an der Seite der Tschechen, überlassen ihnen dann ihre schweren Waffen und ziehen Richtung Westen ab. Während im Zentrum von Prag noch die Kämpfe toben, verhandeln Karl Hermann Frank und General Toussaint mit dem tschechischen Nationalrat über ein Abkommen. Am 8. Mai um 16 Uhr wird die Vereinbarung unterzeichnet. Die deutschen Truppen legen die Waffen nieder und ziehen Richtung Westen ab. 1700 Tschechen und 500 russische Soldaten sind bei den Kämpfen um Prag getötet worden. Viele Tschechen lassen danach ihre jahrelang aufgestaute Wut und Angst an ihren deutschen Mitbürgern aus. Die Gräuel und Exzesse der folgenden Tage und Wochen werfen einen tiefen und dunklen Schatten auf die Selbstbefreiung der Tschechoslowakei.
Wie Prag im Mai 1945 der Zerstörung entging, das war ein Rückblick von Peter Lange. 75 Jahre nach Kriegsende. Bei diesem zeitlichen Abstand könnte man denken, dass die Ereignisse von damals verblassen und immer weniger interessieren. Teilweise ist das wohl auch der Fall. Es gibt aber auch, geradezu erstaunlich, ein entgegengesetztes Phänomen. Manches wird erst mit dem zeitlichen Abstand wirklich zugänglich. Und über manches, über das in vielen Familien geschwiegen wurde, wird jetzt doch gesprochen. Es sind eben andere Generationen, schon die zweite oder dritte nach dem Krieg, die sich dem Thema ganz neu nähern. Und manchmal, sehr bewegend, kommen sogar die Nachkommen von Opfern und Tätern ins Gespräch.
Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater verhaftet wurde. Ich wusste, dass er in der Resistance war. An dem Tag, als er verhaftet wurde, ging er morgens zur Arbeit und am Abend ist er nicht zurückgekommen.
Am 19. Oktober
1943 verhaftet die Gestapo Robert Alba, den Vater von Yvonne Cossu-Alba. Der französische Widerstandskämpfer aus der Bretagne war verraten worden und gelangte über mehrere Stationen nach Deutschland ins KZ Neuengamme.
Im Januar hat uns das Internationale Rote Kreuz mitgeteilt, er ist in einem KZ in der Nähe von Hamburg. Dann haben wir aber nichts mehr von ihm gehört.
In Hamburg war Robert Alba als Teil eines Bombenräumkommandos im Hafen und in der Stadt unterwegs, um Blindgänger ausfindig zu machen. Er überlebte diese Torturen nicht. Er starb an Hunger und Entkräftung. Ehefrau und Tochter warteten vergeblich auf seine Rückkehr am Ende des Krieges.
Wir haben nie über seine Deportation gesprochen. Wir haben ausschließlich über meinen lebendigen Vater gesprochen. Wir haben sehr oft über ihn gesprochen, er war immer da. Aber dann über meinen Vater, der die Literatur liebte, der es liebte zu singen, der gerne in die Berge gefahren ist, so diese Sachen. Aber nie über die Deportation.
Jahrelang schwiegen die beiden. Erst Jahrzehnte später, die Mutter war schon gestorben, begann Yvonne Cossu, sich mit der Geschichte ihres Vaters auseinanderzusetzen und fuhr deshalb auch zur Gedenkstätte des KZ Neuengamme. Dort lernte sie Barbara Brix kennen, deren Leben ebenfalls vom Schweigen geprägt war. Erst mit 65 Jahren hat die pensionierte Lehrerin erfahren, und das eher zufällig, dass ihr Vater als Mitglied der Waffen-SS bei einer Einsatzgruppe war, die in der Ukraine hinter der Front Hunderttausende galizischer und ukrainischer Juden massakrierte.
Ich habe schon gespürt, dass das ein Tabu war. Ich habe ja nicht mal meinen Vater gefragt, warum er eigentlich sein Lebtag im Rollstuhl sitzt. Und so eigentlich, also ich habe natürlich gesehen, jeden Morgen, wenn er seine Holzbeine anlegte, das war Teil unseres Familienlebens. Aber ich habe nicht einmal gefragt, was ist das eigentlich passiert. Erst nach seinem Tod habe ich meine Mutter mal gefragt, was genau war das eigentlich, wo hat er seine Beine gelassen?
Heute fragt sich Barbara Brix, warum sie nie konkret nachgefragt hat. Hatte sie unbewusst Angst davor, etwas von persönlichen Verstrickungen zu erfahren? Angst, dass ihr Vater schuldig sein könnte?
Diese persönliche Seite hat sich mir eröffnet, als ich diese Frage oder diese Information bekommen habe, dass mein eigener Vater, den ich ja für einen anständigen, integren, hilfsbereiten, moralisch einwandfreien Menschen kennengelernt habe, mitten in diesem ganzen Mörderhaufen gewesen war.
Barbara Brix hat den Eindruck, dass die Verbrechen der NS-Zeit auch heute noch immer verdrängt werden. Um dem etwas entgegenzusetzen, um das gesellschaftliche Gespräch darüber, wie sehr die NS-Zeit uns alle auch heute noch prägt, anzustoßen, hat sie sich mit Yvonne Cossu und 2 weiteren Nachkommen zusammengetan. Mémoire à quatre voix heißt das Projekt, auf Deutsch 4-stimmige Erinnerung, mit dem sie öffentlich über ihre familiären Verstrickungen und Belastungen durch die NS-Zeit informieren und sprechen. Unterstützt werden sie dabei von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die auch regelmäßige Workshops für die Nachkommen von Verfolgten und Tätern anbietet. Svenja Granzow-Rauwald leitet diese Treffen.
Denen haben wir immer ein Thema gegeben, von dem wir ausgegangen sind. Das ist ein Thema, mit dem sowohl die Nachkommen von NS-Verfolgten als auch die Nachkommen von NS-Tätern etwas anfangen können, das sofort bei ihnen Gedanken hervorruft. Und das waren Themen wie zum Beispiel die Frage nach Identität. Zu welcher Gruppe gehöre ich? Was macht mich aus? Welche Rolle spielt die Familiengeschichte auch für meine Identität?
Die Erfahrungen der Nachkommen waren und sind ausgesprochen heterogen, einerseits. Andererseits gibt es auch Analogien, zum Beispiel das Schweigen.
Warum wird geschwiegen? Denn es ist ja nicht nur so, dass viele Nachkommen von Tätern erstmal überhaupt herausfinden mussten, was ihre Verwandten getan haben, sondern auch viele Nachkommen von NS-Verfolgten mussten überhaupt erstmal die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen. Oder die waren vielleicht in der Situation, dass sie wussten, da gibt es diese Verfolgung, aber es ist ein Thema, über das nicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht frei gesprochen wird.
Die familiäre Sprachlosigkeit über die NS-Zeit hat viele Kinder und Enkelkinder geprägt. So wie auch Jörg Watzinger, der erst als Teenager erfuhr, dass sein Vater als politischer Häftling im KZ Dachau inhaftiert gewesen war. Ein Gespräch über dessen Erlebnisse und Gefühle fand aber nie statt. Emotional war der Vater verschlossen, nicht erreichbar, entzog sich einer engen Bindung an die Familie. Eine Erfahrung, die Jörg Watzinger mit vielen Nachkommen von NS-Verfolgten teilt.
Bei ihm war das eher ein Thema, dass er sich mitschuldig gefühlt hat, weil er eben diese ganzen Misshandlungen, Tötungen mit ansehen musste und nichts dagegen machen konnte und nichts dagegen gemacht hat. Und das hat er mitgenommen. Und von daher war er auch nicht wirklich frei, in der Familie präsent zu sein. Ja, da war er emotional noch gebunden an die Toten im KZ, kann man sagen.
Auch Joachim Weretka, früherer NDR-Journalist, ist mit einem Vater aufgewachsen, der so an seine Erlebnisse während der NS-Zeit gebunden war, dass die Kommunikation zwischen Vater und Sohn nachhaltig gestört war.
Und ich muss sagen, ich habe viele, viele lange, lange Jahre großes Unverständnis gehabt gegenüber meinem Vater und dem Verhalten. Ich habe es erst sehr spät begriffen.
Der Vater wurde als 17-Jähriger von den Nationalsozialisten aus einem kleinen Dorf in der heutigen Ukraine nach Deutschland verschleppt, zur Zwangsarbeit. Auf einem offenen Lastwagen stehend musste der 17-Jährige mit ansehen, wie Bewohner seines Dorfes erschossen wurden, darunter auch seine Mutter und seine Schwester.
Das ist auch Teil der Sprachlosigkeit, die mich betroffen hat und aber auch mein Vater. Denn dazu kommt, dass ich von meiner Mutter gehört habe, als er sie das erste Mal erzählt bekommen hat, was ihm widerfahren ist, was er erleben, was er sehen musste. Da hat sie mir erzählt, er wäre hätte zwei Tage durchgeheult. Naja, und dann sitzt man da als Sohn und fragt sich, wenn ich ihn jetzt frage, will ich das auslösen? Nee, das will man auch nicht.
Dass die Nachkommen von Tätern und Verfolgten der NS-Zeit sich vielfach erst heute ihrer Familiengeschichte stellen können, ist wenig verwunderlich. Denn jahrzehntelang gab es dafür nur wenig Raum. Selbst die öffentliche Erinnerungskultur konnte sich erst seit den 1980er Jahren flächendeckend etablieren. Jetzt, da absehbar ist, dass es bald keine Zeitzeugen mehr geben wird, ist es umso wichtiger, dass die Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit lebendig bleibt.
Daniela Remus über den Umgang von Familien mit der NS-Vergangenheit, über die häufig lange Zeit nicht gesprochen werden konnte. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.